Südbahnhof, im fahlen Morgenlicht ein Raum, von dem aus man durch eine große Türöffnung den Hofwartesalon überblickt. Dieser selbst ist ganz mit schwarzen Tüchern drapiert. In der Mitte des Saals, für die draußen Stehenden anfangs noch sichtbar, zwei Sarkophage, deren einer um eine Stufe tiefer steht. Rings um die Särge hohe Leuchter mit brennenden Kerzen. Kränze, Gebetsstühle. Schwarz livrierte Lakaien sind eben damit beschäftigt, die letzten Kerzen anzuzünden und die zum Empfang der Trauergesellschaft notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Im Vorraum und auf dem noch sichtbaren Teil der Treppe drängt sich Publikum, das von Polizeibeamten geordnet wird. Würdenträger, Funktionäre in verschiedenartigen Uniformen erscheinen, bleiben im Vorraum oder verschwinden im Saal, wechseln stumm oder flüsternd Grüße. Ein unablässiges Kommen und Gehen. Eine Abordnung von Gemeinderäten in Frack erscheint. Hofrat Nepalek tritt mit allen Anzeichen tiefster Niedergeschlagenheit auf und nimmt von zahlreichen Anwesenden Kondolenzen entgegen. Dieser und die folgenden Vorgänge spielen sich im Zwielicht ab. Die Gespräche sind die von Schatten. Nepalek.
Es ist das Furchtbarste. Durchlaucht, ist ganz trübsinnig und durch Unwohlsein verhindert, der höchsten Trauerfeier persönlich beizuwohnen.
Auch der Graf Orsini Rosenberg muss das Bett hüten. Es ist über uns hereingebrochen. Rechts der schönste Kranz, der mit Chrysanthemen auf dem Sarg ihrer seligen Hoheit, der durchlauchtigsten Frau Herzogin, ist von seiner durchlaucht. Ein hochgewachsener Herr, Kleid und Haltung in tiefster Trauer, erscheint, geht auf Nepalek zu und drückt ihm warm die Hand. Angelo Eisner von Eisenhof.
Er war mein Freund. Ich bin ihm nahe gestanden, zum Beispiel bei der Eröffnung der Adria-Ausstellung. Aber was ist mein Schmerz verglichen mit dem Ihren, lieber Hofrat? Was muss ein Mann wie Sie in diesen Tagen durchgemacht haben?
Nepalek. Mir bleibt doch nichts erspart.
Inzwischen ist das gegenüberliegende Tor geöffnet worden und man sieht, wie sich der Saal mit der Hofgesellschaft, den höchsten Hof- und Staatsbeamten und der Geistlichkeit füllt, wobei ein Zeremonialbeamter ordnend eingreift und jedem den ihm vorbehaltenen Platz anweist. Bis zum Beginn der heiligen Handlung strömen in den Vorraum immer neue Teilnehmer und Zuschauer, die einzutreten versuchen, Einladungen vorzeigen, zugelassen oder abgewiesen werden. Einige Damen des Hochadels werden von einem diensthabenden Organ aus dem Saal gewiesen. Es erscheinen 10 Herren in Gehröcken, die, ohne sich zu legitimieren, mit Zuvorkommenheit an dem Spalier der Wartenden vorbei, bis über die Tür des Trauergemachs geleitet werden, die sie während des Folgenden besetzt halten, so dass sie zwar selbst die Vorgänge beobachten können, aber diese den Blicken der Außenstehenden fast ganz entziehen. Die Sarkophage sind seit dem Moment ihres Auftretens nicht mehr sichtbar. Während jeder der 10 ein Notizblatt hervorzieht, treten 2 Funktionäre an die Gruppe heran und stellen sich gegenseitig wie folgt vor. Zavadil. Spielvogel, Spielvogel, Zavadil. Ein trüber Morgen. Schon um 6 Uhr waren wir zur Stelle, um die Anordnungen zu treffen. Angelo Eisner von Eisenhof tritt hinzu und spricht angelegentlich mit einem der 10, die zu schreiben beginnen. Er deutet auf verschiedene Gestalten, die alle die Hälse recken und den Versuch machen, aus dem Spalier zu treten. Er beruhigt durch Winken jeden Einzelnen, indem er gleichzeitig auf die 10 Männer weisend die Pantomime des Schreibens macht, so als ob er ihm bedeuten wollte, dass bereits von ihm Notiz genommen sei. Inzwischen ist es dem Hofrat Schwarz-Gelber und dessen Gemahlin gelungen, in unmittelbaren Kontakt mit den Schreibenden zu kommen und einem von diesen auf die Schulter zu tippen. Hofrat Schwarz-Gelber und Hofrätin Schwarz-Gelber.
Wir haben es uns nicht nehmen lassen wollen, persönlich zu erscheinen.
Angelo Eisner von Eisenhof, der sich mit einem indignierten Blick abwendet zu seinem Nachbar Dobner von Dobenau.
Und so etwas will einer heiligen Handlung beiwohnen. Wahrscheinlich das erste Mal. Ich muss mich vor meinem Freunde Lobkowitz schämen, der gerade herüberschaut.
Er grüßt öfter und winkt.
Aha, er hat mich bemerkt, aber nicht erkannt. Dobner von Dobenau mit starrer Miene und langsam.
Als Truchseß hätte ich eigentlich das Recht, hineinzugehen, wo die Spitzen sind.
Cafetier Riedel. In der Adria-Ausstellung habe ich mit seiner kaiserlichen Hoheit verkehrt, ihm selbst als Patriot und schlichter Gewerbsmann speziell den Kaffee kredenzt. Warum nicht, wenn ich auch anerkannt bin, unser Eins ist nicht so hopatatschig, indem auch seine hochherzigen Bestrebungen um den Ausbau unserer Flotte an mir im Geiste Tegetoffs als Obmann jederzeit einen warmherzigen Förderer, um damit auf dem einmal betretenen Wege unerschrocken fortzufahren. Dr. Karas. Mit mir an der Spitze ist auch die Rettungsgesellschaft erschienen, hat aber noch keinen Anlass gefunden, in zahlreichen Fällen zu intervenieren. Der Chef des Sicherheitsbüros, Hofrat Stuckart.
Meine Anwesenheit versteht sich von selbst. Ganz abgesehen von meinem gesellschaftlichen Prestige musste schon das rein kriminalistische Interesse meine Aufmerksamkeit auf diesen Fall lenken, dem ich vollkommen unbefangen gegenüberstehe, weil es sich um einen Mordfall handelt, aus dem es niemandem gelingen wird, den Vorwurf der Reklamsucht gegen mich abzuleiten. In Wien wäre so etwas unmöglich gewesen. Ich will ja nicht leugnen, dass der geehrte Kollege in Sarajevo bis zu einem Attentat selbst eine ähnliche Taktik eingeschlagen hat, wie sie sich bei uns wiederholt bewährt hat, indem man von den Vorbereitungen zu einem Verbrechen entweder nichts weiß oder es ausreifen lässt, um es späterhin mit umso größerem Erfolge entdecken zu können. Aber der geehrte Kollege in Sarajevo hat eben diesen eigentlichen kriminalistischen Zweck, wenn er ihn selbst angestrebt hätte, bedauerlicherweise verfehlt. Wie anders hätte ich nach vollzogener Tat weit über meine Dienstpflicht hinaus mir den Fall angelegen sein lassen, indem unser Sicherheitsbüro fieberhaft gearbeitet und ich persönlich so lange die Fäden in meiner Hand gehalten hätte, bis es mir gelungen wäre, den Täter nach erfolgtem Geständnis unter der Last der Beweise zusammenbrechen zu lassen, was dem geehrten Kollegen Sarajevo dadurch, dass der Täter auf frischer Tat ergriffen wurde, bedauerlicherweise nicht geglückt ist. Ich kann mir diese fatale Wendung nur aus Ungeschicklichkeit, vielleicht aus dem Übereifer des Attentäters, der sich der Verhaftung nicht widersetzte, oder aus einem unglücklichen Zufall erklären, der eben in diesem besonders beklagenswerten Falle die Tätigkeit der Polizei vollständig lahmgelegt hat. Da aber das Opfer des Täters an diesem katastrophalen Ausgang unschuldig ist, so wird man es begreiflich finden, dass meine Anwesenheit hier, wenn auch unter anderem, bemerkt wird.
Sektionschef Wilhelm Exner. Ich stehe hier als Vertreter technologischer Interessen.
Gouverneur Sieghardt von der Bodenkreditanstalt.
Ich bin heute Gouverneur, in der sicheren Erwartung, dass nunmehr die Staatsgewalt sich in den meiner Weltanschauung angepassten Bahnen ohne Aufenthalt weiter bewegen wird, kann ich hier meinen Platz behaupten.
Präsident Landesberger von der Anglobank. Sie sagen von mir, ich sei ein Bankmagnat. Trotzdem glaube ich nicht, dass es unter meiner Würde ist, hinter dem Sarge eines, wenn auch anderen Idealen zugewandten Mächtigen, ein bescheidenes, aber stolzes Plätzchen anzustreben.
Herzberg-Fränkel. Mein Name ist Herzberg-Fränkel. Ich weiß, er hat bei Lebzeiten keine besonderen Sympathien für meinen Typus gehabt, aber der Tod hat etwas Versöhnendes.
Die freisinnigen Gemeinderäte Stein und Hein. Ich weiß zwar nicht, dass ich hier zu suchen habe, aber da auch ich da bin, bin ich auch da.
Zwei Konsuln stellen sich gleichzeitig vor.
Stiasny. Wir haben zwar keine nennenswerte Beziehung zu dem Verewigten gehabt, sind aber dessen ungeachtet herbeigeeilt, um unsere Pflicht zu erfüllen.
Drei kaiserliche Räte treten in einer Reihe auf.
Wir sind als Abordnung erschienen, weil wir es den Mahnen schuldig zu sein glauben, uns in der Hoffnung auf bessere Zeiten nicht von der Überzeugung abbringen zu lassen, dass er das Gute gewollt hat, aber schlecht informiert war.
Suckfühl. Vom Gremium entsendet und berufen, die schmerzlichen Gefühle der Sektion auszusprechen, sehen wir einer ungewissen Zukunft entgegen und sind noch nicht einmal in der Lage zu ermessen, ob das Ereignis für die geplante Hebung des Fremdenverkehrs hemmend oder fördernd aufzufassen ist. Wie dem immer sei, entbiete ich meinen letzten Gruß.
Der Buchhändler Hugo Heller.
Durch meine weit verzweigten kulturellen Verbindungen wäre es mir offenbar ein leichtes gewesen, den erlauchten Verstorbenen dauernd an mich zu fesseln, wenn nicht, wie gesagt, der Tod dazwischen gekommen wäre.
Während dieser Rede ist eine Dame in tiefster Trauer eingetreten. Alles weicht zurück. Hofrätin Schwarz-Gelber, wie vom Blitz getroffen, gibt ihrem Gatten einen Stoß und spricht. Was habe ich dir gesagt? Die ist überall, wo sie nicht hineingehört. Ob man einmal unter sich sein könnte. Flora Dub. Wie ruhig sie da liegen. Wenn sie leben möchte, möchte sie sich erinnern, wie ich einmal Blumen geworfen habe auf ihr. Er war zwar kein besonderer Freund von Blumenkursus, aber ich bin gekommen, damit sie sehen sollen, ich trage ihnen nichts nach. Der Nörgler im Vordergrund. Du großer Gott der Großen und der Kleinen, du prüfst die Großen, weil es Kleine gibt. Du prüftest einmal Kleine durch den Großen und riefst ihn weg. So hat er diese Prüfung als Prüfer und Geprüfter schlecht bestanden. War dies die Absicht, als du Tod und Leben zu seligem Unterschied erfunden hast? Stürzt in die Bresche der Unendlichkeit der irdische Feind, ein toll gewordener Haufe? Und ist das Leid nicht göttlicher Besitz, dass die es tragen, die gemordet haben? Ist selbst vergossenes Blut nur ein Rubin, ein falscher Diamant, die echte Träne, ein Putz, den sich die Judasfratze borgt? Dann ist die Zeit zu Ende und nichts bleibt als deine Prüfung. Lass es sie entgelten, in Stadt und Staat die Missgeborenen fühlen, dass es vollbracht ist. Nimm ihr eigenes Blut und traure über sie mit Gottes Träne. Während dieser Worte hat die heilige Handlung in höchster Feierlichkeit ihren Anfang genommen. Man sieht, wie der gesamte im Trauersaal versammelte Hofstaat zum Gebete kniet, vorne schluchzend die drei Kinder der Ermordeten. Zeitweise wird die Stimme des Priesters hörbar. Nun spielt die Orgel. Einer der 10, die allmählich ganz in das Trauergemach gelangt sind, wendet sich plötzlich mit lauter Stimme an seinen Nachbarn.
»Wo ist Sommeri? Wir brauchen die Stimmung!«
Die Orgel setzt ab. Es tritt eine Pause stummen Gebetes ein, nur vom Schluchzen der drei Kinder unterbrochen. Der Redakteur zu seinem Nachbarn.
»Schreiben Sie, wie Sie beten!«